Guten Tag, es ist Mittwochmittag, hier sind die philosophischen Brocken, am Mikrofon Ulrike Kadi. Die heutige Sendung trägt den Titel Stile des Fleisches. Wir bringen dabei in leicht gekürzter Form einen Vortrag, den Eva Vanier-Clarquiez am 21. Oktober 2008 im Rahmen der 8. Ringvorlesung Gendered Subjects gehalten hat. Diese Ringvorlesung wird von Marlene Bittwell-Steiner organisiert und widmet sich in diesem Studienjahr dem Thema Körperregime und Geschlecht. Eva Vanier-Clarquiez ist Philosophin und Lehrbeauftragte an der Universität Wien. Der Titel ihres Vortrags geht auf eine Metapher zurück, die Judith Butler geprägt hat. Anhand dieser Metapher stellt Eva Vanier einige von Butlers Thesen vor und dann auch in Frage.
Die These Judith Butlers, wonach die geschlechtlichen Körper unterschiedliche Stile des Fleisches seien und damit weder ein zeitlos zur Erscheinung drängendes Wesen der Geschlechtlichkeit noch die Wahrheit eines biologischen Sexus zum Ausdruck brächten, sorgte vor einiger Zeit für einen veritablen Streit in der feministischen Theorie. Was von dieser mitunter sehr polemisch geführten Debatte rund um die Bedeutung der Kategorie Frau und Geschlecht an Erkenntnis übrig blieb, was von ihr folglich für den Bereich der Geschlechterforschung in Erinnerung gehalten werden sollte und wo sie ihrerseits zu neuen problematischen Grenzen für ein besseres Verständnis des Gegenstandes führte, soll Thema meines Vortrages heute sein. Wenn also Butler in ihrem frühen Werk »Dem Unbehagen der Geschlechter« – und auf das werde ich mich durchgehend beziehen – vorschrieb, Zitat, dass die geschlechtlich bestimmten Körper, die Gendered Bodies, unterschiedliche Stile des Fleisches sind, Zitat Ende, dann soll hier nicht nur gefragt werden, wie diese Aussage im Hinblick auf die Konstitution des geschlechtlichen Subjekts zu verstehen war und warum sie vielleicht missverstanden wurde, sondern vor allem, was der erkenntnistheoretische Gewinn und Verlust rund um dieses metaphorische Bild ist. Eines Bildes, das den sexuellen Körper nicht länger mehr als einen natürlich regulierten Organismus, sondern als eine politisch diskursiv bedeutsam gemachte Oberfläche begreifen will, in die sich die hegemoniale Stilistik dessen, was als männlich und weiblich in einer patriarchalen Gesellschaft gilt, einschreibt. Dies Vorhaben möge für die gegenwärtige Geschlechterforschung insofern gewinnbringend sein, als ich den Eindruck habe, dass diese Debatte nach der anfangs heftig geführten Auseinandersetzung nicht wirklich geklärt wurde und deshalb nun zu einer gewissen Aporie und lähmenden Situation für die Geschlechterforschung geführt hat. Dafür sehe ich insbesondere da Anzeichen gegeben, wo die Einschätzung des Butlerschen Beitrags für die feministische Theorie entweder zu einer Marginalisierung ihrer Thesen auf eine irrige Sprachphilosophie oder gar zum Ignorieren ihres Werkes führte, oder aber im Gegensatz dazu sich in einer euphorischen und unhinterfragten Annahme von der Allmächtigkeit des Diskurses für die Subjektkonstitution verlief. Diese diametral zueinander stehenden Positionen von gleichzeitiger Unter- und Überschätzung des Butlerschen Werkes scheinen mir einen wirklichen Produktivmachen ihrer Thesen im Wege zu stehen und auch dem Verstehen der sexuellen Differenz. Und dies betrifft, wie ich meine, ganz besonders die Frage, wie die Verbindung von gesellschaftlichen, diskursiven Normvorstellungen und die individuelle sexuelle Konstitution des Subjekts zu denken ist. Dementsprechend möchte ich noch einmal die Diskussion zur Diskursivierung des Geschlechts anfachen, um Gewinn und Grenzen dieser theoretischen Zugangsweise zur Sprache zu bringen, wobei einerseits Butlers Metapher vom geschlechtlichen Körper als Stilistik des Fleisches ernst genommen werden soll und andererseits mit Hilfe psychoanalytischer Theoreme Freuds und Lacans ein besseres Verständnis zur Annahme des geschlechtlichen Körpers in die Wege geleitet werden soll. Denn diese Annahme, wie ich es nenne, und das ihr inhärente sexuelle Genießen mitsamt seinen intelligiblen Implikationen für die symbolische Ankunft des Menschen, scheinen mir jener wichtige und wunde Punkt zu sein, den eine diskursive und performative Theorie des Geschlechts bis heute nicht leisten konnte. Will man Butlers Metapher vom geschlechtlichen Körper als einer Stilistik des Fleisches in ihrer Aussagekraft näher betrachten, so stellt sich zum einen die Frage, wofür sie per se steht, und zum anderen, auf welche Art von theoretischen und politischen Konflikt sie Antwort geben will. Oder als Frage formuliert, welchen theoretischen Wert beansprucht diese Metapher im Sinne der Konstitution eines neuen Erkenntnisgegenstandes für die Geschlechterforschung und welcher interventionistische Einsatz sollte in diesem Wissensfeld mit ihr erzielt werden? Wo konnte dieser Einsatz gelingen? Wo musste er scheitern?
Was meint Butler mit dem Ausdruck Stil? Wanjek nähert sich dieser Frage vom allgemeinen Sprachgebrauch her. Roland Barthes Überlegungen zum Stil in der Mode und in der Literatur führen zur Frage nach dem Verhältnis zwischen Stil und Materialität.
Unter Stil begreift man dem allgemeinen Sprachgebrauch nach etwas, das im Hinblick auf Ausdrucksformen oder Gestaltungsweisen charakteristisch, typisch oder einmalig ist, wie es im Brockhaus steht. Diese noch allgemeiner gefasste, formbezogene Umgangsweise mit etwas kann als eine Art des Aufbereitens oder Gestaltens begriffen werden, das nicht an die Materialität einer Sache selbst rührt, sondern ihre Erscheinungsweise betrifft. Unter dem Begriff der Stilistik wäre dementsprechend das Formprinzip zu verstehen, die Prinzipienlehre oder Programmatik, an der sich die kategorialen Kriterien dieser Erscheinungsweise orientieren. Beide Begriffe, also Stil und Stilistik, werden vor allem für die Bereiche von Kunst, Design und Mode verwendet, wo sie im Hinblick auf Zeit, Epoche, Region, Gattung oder Werttypus spezifizierend eingesetzt werden. Doch bereits für diese klassische Verwendungsbereiche des Wortgebrauchs gilt, dass der latent mit ins Spiel gebrachte Gegensatz von Form oder Stil hier und Inhalt oder Materie dort immer schon in einer vermittelten Weise zu denken und von daher als Gegensatz nicht wirklich zu halten ist. Denn wie beispielsweise Roland Barthes in seinen Studien zur Literatur und Mode aufzeigte, werden bestimmte modische oder literarische Stile durch einen semantischen bzw. semiotischen Code konstituiert, wobei dieser Code auf die Materialität seiner Signifikanten zwar angewiesen ist, diese jedoch nur insofern bedeutsam machen kann, als er sie zur Etablierung von differenziellen Elementen in ein einheitliches Zeichensystem nützt. Das heißt in anderen Worten, dass bereits in dem der Stilistik eng verbundenen Anwendungsbereichen von Kunst und Mode der ästhetische oder künstlerische Wert eines Phänomens weniger durch die entsprechende Ausgangsmaterie bestimmt wird, also zum Beispiel Stoff oder Stein, sondern dass die stilistische Eigenart erst im Rahmen von Unterschieden, die über den besonderen Einsatz dieser Materie erzeugt werden, wie etwa kurze oder lange oder helle und dunkle Einheiten, bedeutsam gemacht werden. Dabei wird die Trägermaterie, also Stein, Stoff oder Sprache, was auch immer, zwar als Basis für ein differenzielles System genutzt, die endgültigen stilistischen Werte aber, wie klassisch gegen modern oder jung gegen alt, der mittels ihr erzeugten Unterschiede, werden jedoch von der Gesellschaft und ihren Diskursen festgelegt. Exemplarisch kann man hierfür auf die Kunstgeschichte verweisen, wo zum Beispiel im antiken Griechenland, Sie werden das sicher alle kennen, das Auffinden von drei Gestaltungsweisen im Säulenbau eine Stilistik entstehen ließ, nach der man dorische, ionische oder korinthische Säulen voneinander unterscheidet. Wobei der Einsatz eines bestimmten Steins oder von Stein überhaupt für diesen Code nicht das wesentliche Moment bildet. Oder etwa unlängst in der Mode, wo eine besondere Schnittweise von Hosen, nämlich Hüft- gegen Taillenabschluss, bestimmend zum ästhetischen Unterscheidungsmerkmal für die junge oder eben schon ältere Generationszugehörigkeit von Frauen gemacht wurde. Der Stoff selber aber, aus dem beide Hosentypen angefertigt werden, Jeansstoff, hierbei nicht den entscheidenden Faktor spielte. Für den Bereich der Literatur führt Barth selbst verschiedene Schreibweisen an, die zwar alle mit den gleichen sprachlichen Mitteln der Rede arbeiten, die aber durch eine besondere Auswahl oder Schwerpunktsetzung von rhetorischen Elementen, an die per Diskurs unterschiedliche Wahrheitsansprüche oder wie die Welt am besten zu schreiben sei geknüpft sind, erkennen lassen. Damit signalisiert die Schreibweise, sei sie nun poetisch oder romanhaft, bürgerlich-politisch oder revolutionär-politisch, nicht nur einen bestimmten ästhetischen Stil, sondern auch eine ideologische Haltung, die der Schreibende über die konkreten Aussagen hinaus mit seinem Text bekundet. Für alle diese Bereiche aus Literatur, Kunst oder Mode ließen sich viele andere Beispiele anführen, die allesamt aufzeigen, wie sehr beim Stilbegriff die formalen und inhaltlichen Aspekte im saussurschen Sinne als die immer schon vernetzte Verbindung von Signifikant und Signifikat zu denken ist. Wichtig scheint mir herbei mit Saussure über Barth hinaus darauf hinzuweisen, dass der Signifikant des Stils sich zwar nur über ein bestimmtes materielles Trägermedium setzen kann, indem er dessen mögliche Differenzialität ausleuchtet und mit Bedeutung schlägt, dasjenige aber, was seine Zugehörigkeit zu einem stilistischen Code ausmacht, seine dabei entstehende Einbindung dieser Zeichen in ein virtuelles Zeichensystem ist. Sind die verschiedenen stilistischen Zeichen wie ähnliche Säulenformen, Hosenabschlüsse oder Schreibweisen damit zwar allesamt an materielle Voraussetzungen gebunden, so ist das Entscheidende für ihre Zugehörigkeit zu einer Stilistik dennoch die konventionelle Vorstellung von diesen differenziell erzeugten Werten der Ähnlichkeit in einem System und eben nicht ihre konkrete Materialität. Eine Vorstellung, auf die hinzuweisen, Saussure zum Beispiel nicht müde wurde, insofern sie geregelt und für alle verbindlich sein muss und nicht etwa die private oder irrige Vorstellung einer Einzelperson. Der stilistische Code ist somit allem zuvor ein soziales Zeichenphänomen und kann ähnlich, wie wir es von Sprache und Diskurs kennen, auf synchroner und diachroner Ebene bestimmt werden, woraus sich auch seine verschiedenen zeitlichen und räumlichen Spezifikationen erklären lassen. Dieser stark am künstlerischen Werk oder Design produktorientierte Stilbegriff wurde seit einiger Zeit durch den Anwendungsbereich der Alltagskultur erweitert, wo man nun auch bei bestimmten Bewegungsformen oder alltäglichen Tätigkeiten des Menschen von Stilen spricht, wie etwa von einem bestimmten Schwimm-, Lauf- oder Fechtstil oder von einem bestimmten Stil, zum Beispiel eine Zigarette zu rauchen, der an Lorraine Bacall, Marlene Dietrich oder Humphrey Bogart erinnere. Aber auch diese neueren Verwendungsweisen des Stilbegriffs operieren mit dem Merkmalskriterium der Ähnlichkeit und basieren damit ebenso auf einem kodierten Zeichensystem, wobei das bislang statische Werk oder Produkt nun durch Bewegungstätigkeit und kulturelle Verhaltensformen des Alltags erweitert wurde.
Nun kommt Wanjek wieder auf Butler zurück. Sie skizziert die Fragekontexte, in denen Butlers Thesen als Antworten auftauchen.
Was heißt es nun, wenn Judith Butler auf den durch diese Kontexte geprägten Begriff der Stilistik zurückgreift und ihn in den Bereich der Geschlechterforschung überträgt, um hier den geschlechtlichen Körper als eine Stilistik des Fleisches zu begreifen? Als erstes fällt auf, dass diese Übertragung ungewöhnlich ist und dass es Butler damit gelang, tatsächlich eine neue Metapher für den geschlechtlichen Körper hervorzubringen. Das Neue an diesem Bild ist das Zusammenbringen von Geschlecht und Stil, das bislang selbst in der Geschlechterforschung als unüblich, weil antagonistisch galt, da der geschlechtliche Körper, englisch Sex, nach konventionellem Verständnis mit Natur, Organismus oder biologisch gesteuerten Abläufen und Inhalten in Verbindung gebracht wurde, der Begriff der Stilistik, wie gezeigt wurde, im Gegensatz dazu jedoch auf diskursiv und gesellschaftlich kodierten Bedeutungen und deren Formationen beruht und somit an artifizielle oder regelbezogene Kriterien einer Oberflächengestaltung oder anderer Tätigkeiten der Kultur denken lässt. Was mag es also konkret bedeuten, wenn Butler den für das Körperverständnis gewohnten Gegensatz von Natur und Kultur aus den fixierten Angeln hebt und in Richtung Kultur verschiebt und sein geschlechtliches Erscheinungsprinzip als eine Fleischstilistik zu bezeichnen? Sind weibliche und männliche Körper nunmehr tatsächlich nur als Produkte und Tätigkeiten einer gesellschaftlichen Stilistik zu erkennen, die ihrerseits einer patriarchalen, heterosexuellen und hegemonialen Ideologie folgen und deren wahres Interesse die Anerkennung und Durchsetzung von Zweigeschlechtlichkeit ist? Ging es Butler hierbei darum, die bislang noch wenig hinterfragte Existenz der heterosexuellen Zweigeschlechtlichkeit als ideologisches Konstrukt sichtbar zu machen? Und während damit der medizinische und juristische Diskurs, die beide in unterschiedlichen Wirkungsbereichen von der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen ausgehen, nicht als die wesentlichen Institutionen zur Verbreitung dieser Ideologie zu erkennen, da sie per sozialem Gesetz und per Naturgesetz vor- und festschreiben, was als weiblicher oder männlicher Körper bzw. was als weibliche oder männliche Person gilt? Müssen somit die gegenwärtigen Medizin- und Rechtswissenschaften vom geschlechtlich-menschlichen Körper als die eigentlichen Orte der zentralen Kritik von patriarchaler, homosexueller und queerer Theorie und Politik verstanden werden? Auch wenn die Philosophie, ohne auf ihr problematisches, metaphysisches und essentialistisches Erbe zu vergessen, einen vielleicht geeigneten reflexiven Rahmen für die Formulierung dieser Kritik anbietet? Und wie ließe sich auf diesen drei Feldern unserer Wissensproduktion und Lebenswelt Veränderungen denken, nach denen Geschlecht nicht länger mehr über die Ausschlüsse der patriarchalen Norm von Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit begriffen wird? Nicht zuletzt, in welchen Namen soll diese Kritik formuliert werden? Handelt es sich dabei noch um ein feministisches Unternehmen, das die Gleichheit der Rechte von Frauen einfordern kann, wenn die Kategorie Frau hier bereits zutiefst relativiert ist und eigentlich nur mehr als ideologischer Oberflächeneffekt eines gesellschaftlichen Diskurses begriffen wird? Ist die sexuelle Differenz damit als eine gesellschaftlich und künstlich hergestellte Kategorie entlarvt? Und wenn ja, warum kann sie sich erstaunlicherweise noch immer in Mode halten? Ja, und nicht nur das. Ist das Geschlecht, Männlichkeit und Weiblichkeit zu einer beliebig verfügbaren körperlichen Eigenschaft geworden, zu einem fleischlichen Design einer zweigeschlechtlichen heterosexuellen Stilistik, dessen man sich, ähnlich wie bei Kleidern in einem Schrank, je nach Lust, Geschmack und Laune frei bedienen kann? Diese und ähnliche Fragen tauchten bald nach dem Erscheinen von Butlers Unbehagen der Geschlechter Anfang der 90er Jahre im deutschsprachigen Raum auf und wurden hier heftig und kontroversiell diskutiert. Auch heute noch erscheint die Heftigkeit und Polemik, mit der diese Fragen damals durchgeführt und diskutiert wurden, erstaunlich und zeigt meines Erachtens an, dass Butler mit ihrer These von der sozialen Konstruktion des Geschlechts einen heiklen und wichtigen, weil klärungsbedürftigen Punkt in der feministischen Geschlechtertheorie getroffen hat. Nämlich die Frage, wie Geschlecht produziert wird, wie es also hergestellt oder gemacht wird und ob es überhaupt gemacht wird und wenn ja, von wem oder was und nicht zuletzt, was sich mit diesem Prozess wie entzieht. Denn je nachdem, wie diese erkenntnistheoretische Fragestellung beantwortet wird, wird auch darüber entscheiden, wie die Kategorie Frau oder Frauen hinkünftig zu verstehen ist, was Konsequenzen für den politischen Agens der feministischen Theorie haben muss, da diese theoretische Begründung unwillkürlich seine politischen Voraussetzungen und Legitimation betreffen. Butlers Metapher von der Stilistik des Fleisches kann also als rhetorische Speerspitze ihrer Thesen zum natürlichen Geschlecht Sex verstanden werden, da sie gleich wie Gender als eine sozial und diskursiv hervorgebrachte Kategorie zu begreifen ist. Wie sie selbst schreibt, ist damit nicht gemeint, dass wir uns unsere geschlechtliche Identität nach Mode, Jux oder Laune, wie die leicht überzuziehenden Kleider im Kasten, uns täglich neu aussuchen können. Eine Auslegung, die ihr von der Kritik entgegengehalten wurde. Worauf sich Butlers Anliegen vielmehr gerichtet haben dürfte, war die bislang eherne Voraussetzung der damaligen Geschlechterforschung, dass nämlich die Geschlechteridentität, englisch Gender, als kulturell erzeugte Identität sozial und diskursiv konstruiert ist, diese aber ihrerseits auf einer naturgegebenen, verstandenen Basis des sexuellen Körpers aufliege. Sie sollte auf ihre eigene Diskursivität hin kritisch einmal befragt werden. Dementsprechend konnte Butler die These aufstellen, wonach Sex wie Gender zu begreifen sei, was also heißt, dass der bislang als natürlich begriffene geschlechtliche Körper, ähnlich wie das kulturelle Geschlecht oder die soziale Geschlechtsidentität, als ein durch Diskurse und gesellschaftliche Normen konstruiertes Phänomen zu begreifen sei.
Eva Wanjek präsentiert als nächstes ihre Sicht auf Butlers Argumentation und zeichnet deren Bezug zu Michel Foucault und Thomas Lacœur nach.
Erinnern wir uns daran, in welchen argumentativen Schritten Butler zu dieser These gelang. In einem ersten Schritt problematisierte Butler die notwendige Entsprechung von hier männlichem Körpersex und männlicher Geschlechtsidentität Gender im Gegensatz zu dort weiblichem Körpersex und weiblicher Geschlechtsidentität. Unabhängig vom konkreten anatomischen Geschlecht, also Sex, könnten Subjekte im Hinblick auch auf ihre soziokulturelle geschlechtliche Identifikation ein männliches oder weibliches Gender annehmen. Zweiter Schritt. Dadurch, dass es kein notwendiges Entsprechen von weiblichem Sex und weiblichem Gender bzw. männlichen Sex und männlichen Gender bei einer Person gibt, ist die Voraussetzung eines bloß Zweigeschlechtermodells fragwürdig geworden. Denn nach Butler gäbe es, selbst wenn wir an den zwei anatomischen Geschlechtern festhalten wollen, die Möglichkeit von logisch gesehen vier Gender, nämlich weiblicher Sex in Kombination mit entweder weiblichem oder männlichem Gender hier und männlicher Sex in Kombination mit weiblichem und männlichem Gender dort. Drittens, die prinzipielle Vielfalt der Geschlechtsidentität und ihre mögliche Abkoppelung vom anatomischen Geschlecht machen die Kategorie Geschlecht nach Butler zu einer äußerst fragwürdigen Größe, deren Grundlagen erkenntnistheoretisch zu prüfen sind. Nicht nur die Geschlechtsidentität, Gender, muss im Hinblick auf eine zweigeschlechtliche, binäre Bestimmung hin kritisiert werden, sondern auch bei dem natürlichen Geschlecht Sex könnte es sich um eine gesellschaftlich erzeugte Konstruktion handeln, die den Gegensatz der Geschlechter postuliert und darin ideologischen Zwecken zuarbeitet. Viertens, nachdem Butler darauf hingewiesen hat, dass es auch in der Gesellschaft und in der Wissenschaft keinen wertfreien Sachverhalt Geschlecht im Sinne von Sex geben könne, da auch dieser Erkenntnisgegenstand diskursiv vermittelt ist und damit unweigerlich der wertenden Verortung von Menschen in einer bestimmten Epoche und Kultur unterliegt, Folge ziehen in den vierten Schritt, dass es sich auch bei Sex, dem natürlichen Geschlecht, um eine gesellschaftlich bestimmte Größe handelt, die als eine besondere Variante von Gender zu begreifen ist. In einem fünften Schritt erklärt Butler, dass folglich die übliche Unterscheidung von Sex und Gender hinfällig werde, da es sich in beiden Fällen um kulturelle Konstruktionen handle und man nicht mehr von einem prädiskursiven natürlichen Geschlecht, dem die kulturelle Geschlechtsidentität bloß anhafte, ausgehen könne. So kommt Butler in einem sechsten Schritt zur Konklusion, dass man die Kategorien Sex und Gender nicht mehr im Sinne der klar zu trennenden Differenz von natürlichem und kulturellem Geschlecht verwenden könne. An diesem Schluss bindet sie die Forderung, weiter zu untersuchen, inwieweit es sich bei Sex um ein soziokulturelles Konstrukt handelt und wem es dient, dass es als natürliche Größe erscheinen soll. Mit der Infragestellung des natürlichen geschlechtlichen Körpers und dem Sichtbarmachen seiner diskursiven und semantischen Aspekte bewegte sich Butler keineswegs im leeren Raum, sondern knüpfte an die Arbeiten Michel Foucaults an, der in Sexualität und Wahrheit den gesellschaftlichen Umgang mit der Sexualität anhand verschiedener epochaler Körperdiskurse von der Antike bis zur europäischen Neuzeit untersuchte. Foucault zeigte bekanntlich auf, dass die sexuellen Normvorstellungen einer Epoche in affirmativer Weise die Sozialisation des Einzelnen anleiten und zur strukturellen Durchsetzung von gesellschaftlicher Macht genutzt werden, wobei sie über die Institutionen der Schule, Gerichte, Gefängnisse, Krankenanstalten oder Kirchen verbreitet werden. Darüber hinaus lassen sie Gegendiskurse entstehen, sodass wir den Diskurs als eine doppelseitige Produktivmachung von Macht und ihrer gleichzeitigen Gegenwehr begreifen müssen. Die Bedeutung des geschlechtlichen Körpers ist damit bereits bei Foucault als ein Produkt historischer und diskursiver Prozesse zu verstehen, und schon Foucault bezeichnete hierzu den Körper als eine Oberfläche, in die sich die ideologischen und hegemonialen Ansprüche einer Gesellschaft einschreiben, wie die schmerzvollen Stiche einer gnadenlosen und strafvollziehenden Maschine auf die Körperhaut eines duldenden Opfers bei Kafka. Diese vom Diskurs gleichsam instand gesetzte Maschine gesellschaftlichen Begehrens, die die Sozialisationseinschreibungen in den Körper anleitet, verantwortet nach Foucault auch die geschlechtlichen Identifikationen der Einzelnen und konstituiert jene Innerlichkeit des Subjekts, die den Körper letztlich zu einem Gefängnis der Seele machen würden. Aber auch auf Butlers Bezugnahme auf die Arbeiten des in Berkeley lebenden Historikers Thomas Laqueur sei hier verwiesen, der in Anschluss an Foucault seinerseits darlegte, dass die Zwei-Geschlechter-Lehre mit ihrem Gegensatz von männlicher und weiblicher Anatomie keine selbstverständliche Deutung der menschlichen Biologie ist, sondern sich erst allmählich in der Neuzeit durchsetzte, wo sie das seit der Antike übliche Eingeschlechtermodell verdrängte. Nach diesem Modell, das im Rahmen der Humoralpathologie heilend angewandt wurde, waren Weiblichkeit und Männlichkeit als variative Größen zu verstehen, die in die zwei Pole derselben Geschlechterachse gespannt, einer Person je nach Tätigkeit oder Gesundheit verschiedene geschlechtliche Positionierungen offerierten, sodass geschlechtliche Identität hier variativ und verschiebbar gedacht wurde. Butler bezieht sich zwar auf diese Schriften, doch betreibt sie selbst keine historischen Untersuchungen, sondern übernimmt das diskursive Modell als epistemologische Basis für ihre eigenen Fragestellungen, wobei die Zweigeschlechtlichkeit von ihr als ideologisches Produkt des gegenwärtigen Patriarchats gekennzeichnet wird, das dem traditionellen Konzept von Weiblichkeit und Männlichkeit als Gegensatz unterliegt und soziale Ausschlüsse und Diskriminierungen jener beinhaltet, die dieser binären Logik nicht entsprechen, wie Homosexuelle, Transgender und transsexuelle Personen oder auch Hermaphroditen. Wichtig scheint es Butler bereits bei diesem frühen Entwurf zur diskursiven Konstitution des Subjekts gewesen zu sein, dass die Normen ihre sozialisierende Wirkung nur über konkrete Wiederholungsprozesse entfalten können. Denn erst durch die Verbindung der normativen Ebene der Diskurse mit den performativ angelegten Praktiken der Gesellschaft werden die Subjekte anweisend in die gewünschte identifikatorische oder begehrende Position gebracht, was Butler zu subvertieren sucht, indem sie nach Möglichkeiten der Wiederholung im gegenläufigen Sinne sucht und sie in Mimesis, Travesie oder Parodie zu finden hofft, um so das Scheitern der normierenden Anrufung im Sinne von Gegendiskursen zu forcieren. Vergessen wir also nicht, es ging hier um die Entwicklung eines diskursiven Verständnisses von Geschlecht, das nicht nur die soziokulturellen Formen der Geschlechtlichkeit, sondern auch den sexuellen Körper mit einschloss. Ihre mit Foucault dargelegte Argumentation, wonach der Erkenntnis Gegenstand Körper von den medizinischen, juristischen oder eben auch pädagogischen, theologischen und philosophischen Diskursen intensiv verhandelt wurde und damit in seiner Wissbarkeit und Bedeutung keineswegs neutral, sondern in seiner Bedeutung zeit- und kulturabhängig ist, wird wohl schwer zu widerlegen sein.
Stichworte von Vanieks Kritik sind die Frage der individuellen Annahme des Geschlechts, der unberechenbare Rest als Kraftquelle, die Kraft des sexuellen Genießens. Sie berücksichtigt aber auch Butlers eigene Ergänzungen ihrer Thesen, insbesondere wo Butler auf die Psychoanalyse zurückgreift. Die Wirkungen des Unbewussten führen Vanier zur Unterscheidung von vier Aspekten.
Wo Butlers Thesen jedoch zu einer anhaltenden und auch weiterführenden Kritik führen sollten, betraf die Annahme des geschlechtlichen Körpers, wie ich es nennen möchte, die Frage also, warum und wie die Einzelnen vor dem Hintergrund dieser Normen und diskursiven Regeln ihren Körper annehmen. Denn wenn unsere geschlechtlichen Körper, unser sexuelles Genießen und unser Begehren lediglich der diskursive Effekt der normativen Regeln von entweder Zwangsheterosexualität oder Zweigeschlechtlichkeit oder des entsprechenden Widerstandes dagegen freier Homosexualität und mehr- oder Zwischengeschlechtlichkeit wären, dann würde sich das Subjekt darin erschöpfen, die fleischliche Inschrift entweder einer positiv oder negativ programmierten Maschine der kulturellen und ideologischen Wunscherfüllung zu sein. Wodurch wäre dann der unberechenbare Rest gegeben, der dem Menschen die Kraft gibt, nicht oder nicht ganz in seiner ideologischen Anrufung aufzugehen? Und ist Butlers diskursives Körpermodell nicht verkürzend, wenn es die Vielfalt der Formen des menschlichen sexuellen Genusses auf den entweder affirmativen oder widerständigen Effekt des herrschenden Sexualitätsdiskurses reduziert? Macht die symbolische Integration des Triebes und des Unbewussten hier nicht einen machtvollen Anspruch geltend, der wesentlich zur Konstitution des geschlechtlichen Subjekts beiträgt und der gerade auch die von der Sozialität geforderten normativen Identifizierungen immer wieder auch scheitern lässt? Und ist der sexuelle Körper des Menschen tatsächlich hinreichend begriffen, wenn man Geschlechtlichkeit als ein gesellschaftlich angeleitetes Design von männlichen oder weiblichen Codes versteht, die die ideologischen Bestandteile eines alles umfassenden Körperregimes sind, den niemand entkommen kann? Wird hierbei die umtriebige, lustvolle oder auch äußerst unliebsame, lästige, weil von uns schlecht zähm oder ignorierbare Kraft des sexuellen Genießens nicht unterschätzt? Butler hat diese und ähnliche Fragen ernst genommen und ein Großteil ihrer nachfolgenden Schriften versucht, mittels verschiedener methodischer Zugangsweisen diese Punkte zu erhellen. Vergessen wir hier nicht, dass Butler im Anschluss an ihr diskursives Modell durch die performative Argumentation John Austins erweiterte, wodurch es ihr gelang, die konkrete Umsetzung des Diskurses auf der sprachhandelnden und tatsachenkonstituierenden Ebene zu verdeutlichen. Mit Jacques Derridas Lesart von Austins Theorie konnte sie weiters das verändernde Potenzial, das dabei dem Kontext zukommt, begreifbar machen und für Bedeutungsverschiebungen in ihrem Sinne die gegen die Diskriminierung von Frauen, Schwarzen, Homosexuellen und Transgender-Personen gerichtet sind, nutzen. Vergessen wir auch nicht, dass sie hierzu weiters auf die Anrufungstheorie Louis Althussers zurückgriff, um die ideologischen, imaginären und rituellen Aspekte von Diskurs und Subjektivation zu fassen. Und vergessen wir vor allem für die Konstitution des geschlechtlichen Körpers nicht, dass Butler sich immer wieder mit der Theorie der Psychoanalyse Sigmund Freuds und Jacques Lacans auseinandersetzte, um dem diskursiven Verständnis von der sexuellen Oberflächenstilistik des Körpers mehr Gewicht zu verleihen. Freuds These vom Ich als einem projektiv hergestellten Körperbild kam ihr dabei offensichtlich in idealer Weise entgegen. Der psychoanalytische Kontext, in dem Freud das Ich als die projektiv erzeugte Imagination der eigenen und einheitlich begrenzten körperlichen Oberfläche darstellte, die Lacan später für seine Theorie der Spiegelphase genutzt haben wird, spielt dabei jedoch eine zu wesentliche Rolle für das Verständnis seines Körperbildes, um übersehen zu werden. Denn Freud entwarf an eben dieser Stelle seine Topologie des Unbewussten, wobei er den Anfordernissen, die die Welt dem Ich konfrontierend auferlegt und den auf das Ich drängenden eigenen Triebansprüchen gerecht zu werden suchte. Will man nun die Wirkungen des gesellschaftlichen Diskurses auf der Ebene des Unbewussten, wie Freud entworfen hat, im Hinblick auf das Subjekt verstehen, so kann man auf Konzeptionen des dynamischen Unbewussten bei Freud zurückgreifen und dabei die folgenden vier Aspekte unterscheiden. A. Die Normen des gesellschaftlichen Diskurses hängen mit den Verdrängungen einer Person zusammen, da uns nur über Diskurs und Sprache und soziale und semantische Wertungen vermittelt werden kann, weil es als verboten oder erlaubt ist, wie zum Beispiel Inzestverbot oder Tötungsverbot, beziehungsweise was als rechtswidrig, anstößig oder unsittlich in einem moralischen oder ethischen Sinne gilt, sodass sie von daher die Zensur im Über-Ich einer Person mit anleiten. B. Das bedeutet folglich, dass über die Verbindung der Zensur mit dem gesellschaftlichen Diskurs auch das pathologische Symptom einer Person geprägt wird, da es sich der Zensur und ihrer Verdrängung verdankt und sich uns, wie beispielsweise im Fall einer hysterischen Neurose, als eine leiblich versprachlichte Kompromissbildung von verbotener Wunscherfüllung und nicht wirklich akzeptierten Verzicht zeigt. Eine Verdrängung, die durch Bewusstwerdung aber wieder verschwinden kann, wie es bei Freuds Klientin, zum Beispiel Freudin Elisabeth von R., der Fall war, die an neurotisch bedingten Lähmungserscheinungen der Beine litt und nach erfolgter psychoanalytischer Kur sich des Tanzens auf den Wiener Bällen wieder erfreute. C. Der Diskurs beeinflusst mit seinen gesellschaftlichen Normvorstellungen aber also nicht nur die Zensur des Über-Ich und seine Verdrängungen und Symptome, sondern auch dessen Bildung insgesamt, insofern das Über-Ich von den Idealvorstellungen jener Personen geprägt wurde, mit deren Zügen, wie zum Beispiel Stimme, Blick, Gesten und Haltung, wir uns als Kinder einst identifiziert hatten und die solcher Art zu verinnerlichten und maßgeblichen Anteilen unserer eigenen Person wurden. D. Der Diskurs betrifft schließlich die unbewusste Integration der sexuellen Triebansprüche im symbolischen Kontext, da erst die Konfrontation mit der gesellschaftlich und diskursiven Welt uns eine Bahnung und Formfindung des Triebes abnötigt, die identifikatorische Wirkungen für die Annahme des Geschlechts zeitigt und uns, mit Lacan gesprochen, erst zu begehrenden Subjekten macht. diese hier bloß grob skizzierten Aspekte verschiedener Wirkungen von diskursiv vermittelten Normvorstellungen gesellschaftlicher Diskurse auf das Unbewusste erscheinen mir für die Geschlechterforschung von Interesse zu sein, da sie erahnen lassen, inwieweit die Bildung des Subjekts und das nicht nur in seinen geschlechtlich-körperlichen Aspekten von den Idealvorstellungen einer Gesellschaft tangiert ist, sich darin aber, auch wenn es sich um äußerst folgeschwere Berührungen handelt, nicht zur Gänze erschöpft. Im Falle der Verdrängung verhandelt es sich um die Auswirkung einer Intervention des sozialen Diskurses, allen voran das Inzestverbot, das, wenn nur teilweise verinnerlicht, für die Entstehung neurotischer Symptome zum Beispiel verantwortlich ist. Diese Symptome können ihrerseits als die sprachlichen, wie wir gehört haben, Wunschvorstellungen begriffen werden, die verdrängt werden und auf der leiblichen Ebene des Körpers wieder auftauchen und hier vielsagend und doch auch stumm reinszeniert werden. Als buchstäblich fleischgewordenes Körpersprechen können Sie exakt jenes Phänomen präzisieren, das Butler vage und dunkel anspricht, wenn sie den Zusammenbruch des Gegensatzes zwischen Geist und Körper, Materie und Sprache erwähnt oder vom Körper als blinden Fleck des Sprechens spricht, vom körperlichen Instrument der Äußerung, das sind alles Zitate, von den nie vollständig zu verstehenden Handlungen des Körpers beim Sprechen oder über das, was über das Gesagte hinausgeht, jedoch gleichzeitig in ihm und durch es agiert. Zitat Ende. Das den Körper heimsuchende Symptom, da folglich auch als jener Rest des neurotischen Genießens einer Person bezeichnet werden, das obgleich keineswegs jenseits der Sprache eben auch nicht in ihren sozialen Anrufungen aufgeht, ja dieselben vielleicht sogar untergräbt und zum Scheitern bringt. Im Falle der Identifizierung dürfen wir weiters den normativen Diskurs als eine tatsächliche Einverleibung des Subjekts begreifen, die den Menschen in Bezug auf seine geschlechtliche Identifikation und Erscheinungsweise formt. Angesichts dessen, dass die imaginäre Identifizierung einer Person mit den ersten anderen vor dem ideal anleitenden Hintergrund normativer Diskurse vielfältig ausfallen können und in collagenhafter Weise verdichtet werden, macht es weiters klar, warum die Identität und das Begehren eines Menschen, sei es nun Frau oder Mann oder wer auch immer dazwischen, nicht über die einfache Entweder-Oder-Entscheidung von hier Affirmation gegen dort Negation von Normen oder Idealen begriffen werden kann. Vielmehr muss die subjektale Konstitution einer Person als eine unabsehbare, nicht selten sogar widersprüchliche Formfindung von mehreren identifikatorischen Auswahlen verstanden werden, die für uns sowohl im Detail als erst recht insgesamt unkalkulierbar bleibt. Wir sind damit nicht die programmierbaren Maschinen eines normativen Diskurses, weder im Hinblick auf sein positives noch negatives Wunschprogramm. Auch wenn wir uns nur in Auseinandersetzung mit seinen gesellschaftlichen Idealen und deren Vertreterinnen oder eben auch Nichtvertreterinnen setzen konnten. Schließlich muss vor allem auch die unbewusste Integration des Triebes im Rahmen der Forderung des symbolischen Inzestverbots und die damit verbundenen sozial mehr oder weniger angepassten Bahnungen der libidinösen Formfindung einer Person als eine massive Intervention des sozialen Diskurses genannt werden, da durch sie letztlich die manifesten und latenten geschlechtlichen Identifikationen sowie die der Person entsprechende Begehrensform hervorgebracht werden. Damit soll hier festgehalten werden, dass diese Intervention die Ankunft des Menschen als symbolischen und das heißt als Subjekt, weil er nun namentlich über ein einzigartiges Begehren verfügt, nur über eine bestimmte Integration des Triebes in ein symbolisch-diskursives Feld stattfinden kann. Die damit verbundenen und für das Subjekt brennende Frage, welche Form der sexuellen Erregbarkeit und ihrer Abfuhrmöglichkeiten sich für das Genießen als geeignet und auch symbolisch lebbar und das heißt also als annehmbar herausstellt, so wird hier offensichtlich, ist mit dem Vokabular einer geschlechtlichen Regimestilistik nicht wirklich zu beantworten. Denn dieses bleibt in den Parametern im Wesentlichen einer zwanghaften Normvorstellung, also Zwangsheterosexualität, und einem leidvolleren, aber dafür freieren Abnormkonzept sexueller Praktiken, alle Überschreitungen der Zwangsheterosexualität verhaftet und kann so die Vielfalt der geschlechtlichen Identifikationen und deren verschiedenen motivierten Begehrensformen, Lüste und Ängste nicht wirklich begreifbar machen. Da dies, möglichst jenseits von moralischen Wertkategorien, die Berücksichtigung von sowohl symbolischen, imaginär-ideologischen als auch psychoenergetischen Kriterien erfordert.
Vanieks Kritik stützt sich auf ihre Ansicht, dass Butler die von Lacan eingeführte Unterscheidung dreier Seinsmodalitäten, nämlich des Imaginären, des Symbolischen und des Realen, nicht ausreichend berücksichtigt.
Die Kritik, die ich spätestens an dieser Stelle an Butlers Thesen zur Diskursivierung des Körpers vorbringen möchte, ist, dass sie weder hier noch später die von Lacan entwickelten drei Ordnungen für ihre Reflexionen zu nutzen wusste. Denn in der Tat stellt sich bei ihrem Körpermodell nun lange schon die Frage, ob es nicht ratsam wäre, anhand der verschiedenen Wirkungen, die normative Diskurse auf die unbewusste Subjektkonstitution haben, zu unterscheiden, ob diese für das Subjekt auf imaginärer oder symbolischer Ebene von Belang sind. In anderen Worten meine ich damit, dass es einen großen Unterschied macht, ob es sich bei einem Diskurs um die normierende Wirkung für das Subjekt auf der symbolischen oder aber imaginären Ebene handelt. Ganz in diesem Sinne und dies gegen Butlers und Foucaults Darstellung des Diskurses als einer gesellschaftlich grausamen, weil unsozialisierenden Institution der Gesellschaft gewendet, möchte ich fragen, was im Fall der normativen Installation des Inzestverbots, das Lacan auf der symbolischen Ebene ansiedelte, gegen diese sozialisierende Diskursivierung des Subjekts eigentlich sprechen sollte. Verdanken wir ihm nicht einen gesicherten Platz in Familie und Gesellschaft? Schützt es uns nicht vor familiärer Vereinnahmung und subjektaler Auflösung? Verpflichtet nicht dieses Verbot, uns erst zu sozialen Wesen zu werden, weil wir unser sexuelles Genießen mit anderen außerhalb der Familie realisieren müssen? Wer wären wir ohne den diesem Verbot abgerungenen subjektalen Freiraum, ohne der dadurch gewonnenen Sprache und Kultur? Müssen wir dieses Gebot und seinen normativen Anspruch folglich nicht als Schutz und Gewinn menschlicher Diskursivfähigkeit verstehen? Und handelt es sich im Gegensatz dazu bei der Einverleibung von Zügen anderer und ihrer vermeintlichen Idealität nicht um eine völlig verschiedene Wirkung des normativen Diskurses auf das Subjekt, den Lacan auch nicht zufällig auf der imaginären Ebene ansiedelte? Geht es hier nicht vielmehr um das phantasmatische, bildliche oder gestische Angleichen an die Wunschvorstellungen Dritter, so oder so müsse man sein, wenn man ein idealer Mensch sein wolle, die narzisstisch, wie sie von ihrer Struktur her steht, sind, nicht mit dem das Recht, die Sprache und das die Kultur begründenden Inzestverbot zu vergleichen sind? Können wir uns es wirklich leisten, auf diese wesentlichen Unterschiede bei der Diskursivierung des Subjekts zu verzichten? Tragen sie nicht zu einer wichtigen Verbesserung für das Verständnis, wie normative Diskurse in unterschiedlicher Weise das Subjekt herausfordern, prägen, stärken oder gespenstisch bevölkern oder gefährden oder schwächen bei? Und nicht zuletzt, auch Butlers immer wieder einsetzende Infragestellung rund um einen nicht länger mehr ontologisch gefassten, prädiskursiven Körper würde mit Lacans Kategorie des Realen als dritter Kategorie seiner Ordnungen hinreichend geklärt werden und ihr nicht länger mehr die Kritik einer irrigen Sprachphilosophie einbringen, da man Butler dahingegen deutete, dass ihre diskursive Hinterfragung des Körpers beinhalte, Sprache und Diskurs selber würden das menschliche Körperfleisch mitsamt seinen sexuellen Organen erzeugen und dieses hätte ohne Sprache keine Existenz. Auch hier, gegen solch eine Interpretation, kann man auf Lacans Verständnis des symbolischen, imaginären und realen verweisen, in dem Sinne, dass wir selbstverständlich über einen Körper mitsamt einer bestimmten Materialität und einem körperlichen Geschlecht verfügen, doch dass dieser fleischliche Körper immer nur durch die symbolischen und imaginären Diskurse des Menschen bedeutsam gemacht werden kann, was sein eigentliches Trauma ist, das uns die körperliche Evidenz zu tödlich verletzbaren Wesen macht, wir sie mit unserem Denken und Sprechen aber letztlich nie in der Situation fassen können, genauso wenig wie den sexuellen Genuss, der uns dieser Körper ab und zu gewährt. Was die sexuelle Differenz in einer Gesellschaft für den oder die Einzelnen also bedeutet, muss als ein unabschließbarer Prozess begriffen werden, weil ihr Bedeutungsmachen an Diskurs und Sprache gebunden ist und dabei nie ganz oder auf einmal oder für alle gesagt werden kann, welchen Wert die Erfahrung des sexuellen Genießens für den oder die Einzelnen hat. Butlers Metapher vom geschlechtlichen Körper, also einer Stilistik des Fleisches, scheint mir deshalb aus den hier mehrfach dargelegten Gründen in zu vereinfachender Weise auf die Diskursivierung von Körper und Geschlechtlichkeit zu setzen und wird den vielschichtigen, unbewussten und niemals kalkulierbaren Annahmen des Körpers und seiner vielgestaltigen Lüste, Genüsse, Lieben, Ängste und Tode nicht gerecht. Sicherlich kann man auch vom Symbolischen und Imaginären her den Körper in eine signifikante Kette der Subjektwerdung einschließen und von da aus lässt sich auch eine Stilistik des geschlechtlichen Fleisches entwerfen. Doch würde diese allein genommen verschweigen, dass es sich beim Körper um einen besonderen Signifikanten handelt, weil er aus einer dem Tod innewohnenden und verletzbaren Materialität besteht. Im Unterschied zum Diskurs verdankt der Körper seiner befristeten Lebenszeit sein reales und sexuelles Genießen. Etwas, von dem die signifikanten Stile noch nie zu sagen wussten, von wo es herkommt und wohin es geht. Jener Rest, der nie und nimmer im Diskurs aufgeht. Butlers Metapher verschweigt aber auch noch etwas anderes, nämlich, dass das Subjekt aus einem Kampf hervorgeht, den es zwischen den bewussten diskursiven Ansprüchen des Ich und den unbewussten Anforderungen seines Über-Ich und Es zu entscheiden gilt. Dies ist ein Kampf, den das Subjekt nicht immer nur in harmonischer Eintracht für sich lösen kann, sondern der, wie beim Selbstmord, auch zu seinem Zerbersten führen kann. Die Subjektwerdung und die Annahme des Geschlechts ist somit erstrangig dem Wunsch nach Überleben und dem Retten des eigenen sexuellen Genießens geschuldet, auch wenn dies gerade nur durch die Konfrontation und Integration mit dem Sozialen und seiner normierenden Diskurse geschieht. Was es hier also noch zu entwickeln gilt, ist eine Theorie, die gerade in Bezug auf den normierenden Diskurs geschlechtliche Identität, Begehren und sexuellen Genuss verdeutlichen kann und die nicht zuletzt aufzuzeigen vermag, welche Rolle dabei dem Körper in seiner Bindung und Loslösung zum und vom anderen zukommt und wie weit hierbei die Gesellschaft intervenierend das Subjekt konstituiert.
Das waren die philosophischen Brocken. Die Musik der heutigen Sendung hat Carlos Gonçalves auf der Gitarre gespielt. Der portugiesische Fado repräsentiert auf seine Weise lokale Strategien der Verbindung zwischen Wunsch und Verbot im geschlechtlichen Körper. Ob diese Strategien universellen Charakter haben, bleibt zu fragen. Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit verabschiedet sich für das Team der philosophischen Brocken Ulrike Kadi.